Schon gehört?
Der Podcast der Lebenshilfe Heinsberg mit Daniel Kuhs.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Schon gehört, dem Podcast der Lebenshilfe Heinsberg. Ein Diakon ist in vielen christlichen Kirchen ein Amtsträger, der in der Gemeinde sehr viele Aufgaben übernimmt. Er kann Schulungen anbieten, er kann Menschen beraten, er kann andere unterstützen, zum Beispiel auch durch Besuchsdienste. Man wendet sich an ihn, wenn man Beratung oder Seelsorge braucht. Diakone organisieren oft Gemeinschaftsprojekte und in manchen Gemeinden koordinieren sie auch die Freiwilligenarbeit. In dieser Podcast-Folge treffe ich Peter Derichs, einen Diakon, der schon seit vielen Jahren eng zusammen mit der Lebenshilfe Heinsberg arbeitet. Ich wünsche euch viel Freude bei der neuen Folge von Schon gehört. Ich treffe heute Peter Derichs. Er arbeitet als Diakon. Peter, vielleicht klären wir als erstes den Begriff der Diakonie.
Diakonie ist der Bereich eben Caritas in der evangelischen Kirche. Diakon ist ein katholisches Amt. Ich bin geweihter Diakon durch die Weihe des Bischofs. Diakone haben im Vergleich zu Priestern einen besonderen Schwerpunkt im diakonisch-karitativen. Das ist bei mir die Beauftragung in der Pastoral mit Menschen mit Behinderung hier für die Region Heinsberg.
Mit wie vielen Jahren hast du dich dazu entschlossen, Diakon zu werden?
Ich bin seit 22 Jahren jetzt hauptberuflich im kirchlichen Dienst, habe davor berufsbegleitend die Ausbildung gemacht und davor 20 Jahre einen ganz anderen kaufmännischen Beruf gehabt. Das waren so zwei Schienen in meinem Leben. Ich war in der Verwaltung der Lebenshilfe Heinsberg Sachbereichsleiter im Personalwesen.
Das heißt, du bist schon wirklich viele Jahre mit der Lebenshilfe Heinsberg hier verbunden?
Ja, schon weit über 40 Jahre. Als junger Mensch war dann bei mir die Auseinandersetzung so mit Glaubensfragen, wie viele andere dann einfach Kirche und Glauben und Spiritualität abgelehnt hatten. Da war in mir ein Impuls da, mich damit auseinanderzusetzen. Und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht, bin viel in einem Kloster zu Freizeiten für junge Leute gewesen, um so die Frage zu klären, ob ein zölibatärer Weg für mich etwas wäre oder nicht. Da stellte sich aber dann heraus, dass ich weder Priester noch in Orden eintreten wollte, sondern mein Christsein in der Welt und mit Familie leben wollte.
Man muss an dieser Stelle sagen, Diakone haben die Möglichkeit zu heiraten, im Gegensatz zu katholischen Priestern.
Ja, die meisten Diakone sind verheiratet. Ich bin selber auch verheiratet und wir haben zwei erwachsene Kinder, die schon längst ausgeflogen sind.
Auf eigenen Wunsch oder habt ihr nachgetreten?
Nee, die haben schon ihren Weg so gesucht.
Also bei dir stand also diese Entscheidung, will ich einen Orden beitreten, möchte ich Priester werden und auch das Zölibat ablegen?
So als Entscheidung würde ich das nicht sagen. Das war so ein innerer Impuls. Da war ein Pater in dem Kloster, der hatte mich da begleitet intensiv eine Woche lang. Und so für mich ist der Diakon auf keinen Fall ein verhinderter Priester, sondern das hat so eine eigene Dynamik. Das war so keine Kopfsache. So eine Berufungsgeschichte ist schon eine Sache, die was so mit dem Herzen zu tun hat. Berufung, da spielt noch jemand anders dann eine Rolle. Berufen durch Gott, habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Immer wieder dann auch Station der Prüfung. Die Ausbildung war auch herausfordernd, also berufsbegleitend eine Ausbildung zu machen mit Familie und einem anstrengenden Beruf. Damals hatte ich auch schon eine große Verantwortung im Hauptberuf. Ja, mit Familie, Kinder waren ja auch da. War das schon schwierig, das alles in einem guten Gleichgewicht zu bekommen.
Du arbeitest bei der Lebenshilfe Heinsberg. Berufsbegleitend machst du die Ausbildung und das Studium zum Diakon. Wie ging es weiter an?
Am 6. Dezember, am Nikolaustag 97, hier in St. Gangolf im Selfkantdom, bin ich von Bischof Mussinghoff zum Diakon geweiht worden. War da aber auch schon viele Jahre vorher auch ehrenamtlich schon im pastoralen Bereich tätig. Die praktische Ausbildung zum Diakon hat auch häufiges im Bereich der Pastoral mit Menschen mit Behinderung stattgefunden. Da konnte ich gut einiges verknüpfen und habe auch durch viele Menschen in der Lebenshilfe auf meinem Weg echte gute, wichtige Unterstützung bekommen.
Hast du dann auch irgendwann dich dann komplett als Diakon entschieden zu arbeiten?
Ja, nach der Berufseinführung war mir auf einmal vom Bistum her die Möglichkeit geboten worden, hauptberuflich in den Kirchendienst zu gehen. Das war dann für mich eine sehr interessante Sache, mich dann wirklich nur noch auf eine Sache konzentrieren zu können. Das war mir sehr wertvoll. Das hatte natürlich zur Folge, dass ich mein Arbeitsverhältnis in der Lebenshilfe gekündigt habe und dann hauptberuflich in den Kirchendienst gegangen bin. Dann war ein Zufall, der kein Zufall ist, sondern wo mir, sage ich schon, mir etwas zugefallen ist, da es die Stelle des regionalen Behindertenseelsorgers hier für die Region Heinsberg nicht besetzt war. Und ja, ich da meine Arbeit, die sehr wichtig in meinem Leben war, Menschen mit Behinderung zu begleiten, dann hauptberuflich im kirchlichen Dienst tun konnte.
Du arbeitest als erstes bei der Lebenshilfe, dann arbeitest du als Diakon und auf einmal kannst du beide Tätigkeiten miteinander verknüpfen.
Ja, das ist kein Zufall, sondern da ist mir was zugefallen. Bin ich auch sehr dankbar für. Das hat mir dann auch nochmal das Leben sehr erleichtert, als ich dann hauptberuflich nur in der Seelsorge sein konnte.
Was bedeutet Seelsorge? Wie sieht so ein Aufgabenfeld aus?
Ja, Seelsorge bedeutet für mich so Brückenfunktion. Brückenfunktion zwischen den Menschen und Gesellschaft, Brückenfunktion zwischen den Menschen und auch Kirche. Und dann gerade in meiner Rolle jetzt, Menschen mit Behinderung einen Raum in Kirche anbieten zu können, dass sie in Kirche wahrgenommen werden durch verschiedenste inklusive Aktionen wie Filmbesinnungsarbeit mit Menschen aus der Gemeinde und Menschen aus den Einrichtungen zusammen. Viele Gottesdienste mit Kunstaktionen, die wir immer wieder gemacht haben, die eine gute Resonanz und Wahrnehmung in der Gesellschaft haben.
Wie kann ich mir denn konkret die Arbeit bei dir vorstellen? Wann wirst du angefragt und von wem?
Angefragt werde ich von den Menschen in konkreten Situationen, wie Gottesdienst im Jahreskreis jetzt zum Beispiel zum Advent und zu Weihnachten, in der pfarrlichen Tätigkeit durch Trauungen, Beerdigungen, Taufen. Es ist auch immer mir ein Anliegen gewesen, in Kooperation mit den Menschen vor Ort, also zum Beispiel den Mitarbeitern und den Strukturen der Lebenshilfe, die Lebensfragen von Menschen mit Behinderung wahrzunehmen.
Haben Menschen mit Behinderung andere Fragen an das Leben?
Nicht unbedingt. Oft werde ich gefragt oder wird da so ein Vergleich gestellt, ja, ist nicht irgendwie eine Taufe schöner als wie eine Beerdigung? Also die Fragen, die werden durch das Leben, die kommen durch das Leben der einzelnen Menschen.
Wurdest du schon mal von jemandem mit einer Behinderung gefragt, warum habe ich diese Einschränkung? Warum hat mir Gott diese Einschränkung auferlegt?
Die direkte Antwort wäre jetzt so, nein. Dies ist nicht so direkt formuliert worden.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die diese Frage stellen.
Ja.
Ich bin hier auf der Welt und bin beeinträchtigt. Warum ist das so?
Natürlich sind Sinnfragen, wenn ich eine Sterbebegleitung auf der Palliativstation hier im Krankenhaus habe. Ja, kommt sowas. Ich kann
Frage,
ja da keine Antworten geben. Eigentlich glaube ich, dass ich durch mein nicht gedankliches Handeln da die Menschen begleiten konnte. Einfach, dass ich da war. Weil in so einer extremen Lebenssituation findet man keine klaren Antworten. Und da waren die Menschen einfach dankbar, dass ich da war. Oder viele können auch nicht mehr so einfach und selbstverständlich beten. Das einfach mit den Angehörigen, dass ich da beten konnte. Das hat ihnen Halt gegeben, aber nicht durch eine Kopfgeschichte.
Wir können nicht alle Dinge des Lebens verstehen.
Ambiguitätstoleranz, das ist ein Wort. Widersprüchlichkeitstoleranz, was mich bei einer Fortbildung total angefixt hat. Wir können nicht in unserem Leben Antworten finden. Dieses Unvollendete gehört zu unserem Leben. Das ist die Herausforderung, damit umzugehen, in der zweiten Lebenshälfte die Herausforderung mit der Endlichkeit umzugehen, für jeden Einzelnen.
Dann können wir aber auch direkt den Haken schlagen. Und zwar hast du es gerade kurz gesagt, wichtig für die Menschen ist deine Präsenz, dass du da bist,
ja,
dass du die begleitest. Und da sind wir auch schon gerade bei der Trauerbegleitung.
Dieser Bereich hat immer wieder Raum gehabt in den vielen Jahren. Was da auch interessant ist, in der Lebenshilfe war da immer schon eine gute Atmosphäre, mit den Dingen umzugehen, besonders im Wohnbereich. Seit Jahrzehnten, bevor es so gesellschaftlich normal wurde, hat man da schon die Tradition, wenn da jemand verstorben ist, sich mit den Mitbewohnern, mit den Freunden und Angehörigen am offenen Sarg zu verabschieden. Trauern ist ein Menschenrecht. Dieser Spruch ist ein Leitspruch auch von meinem Buch. Wenn wir nicht in Trauerprozess kommen oder wenn Menschen nicht in Trauerprozess kommen, kann dann auch keine Heilung sich entwickeln. Erst durch einen Trauerprozess.
Hast du die Beobachtung gemacht, dass sich einige Menschen den Trauerprozess auch selber verwehren?
Das ist ja sehr trendy in unserer Gesellschaft. Da wird immer wieder das dargestellt, wie viele Menschen noch nie einen Toten gesehen haben, wie viele Menschen es meiden, zu einer Beerdigung zu gehen, dass immer weniger Menschen in einem normalen Lebensumfeld sterben, sondern irgendwo in einer Einrichtung, jetzt ohne das werten zu wollen. Ja, aber das ist total wichtig, den Tod zu erfahren, zu erleben, zu begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist die Begegnung mit dem Leichnam, der fast immer eine sehr friedliche Ausstrahlung hat, für die Psyche der Menschen total wichtig.
Ich habe diese Beobachtung auch gemacht, dass die Gesellschaft den Tod so weit wie möglich versucht auszuklammern. Wir befinden uns in einer Wachstumsgesellschaft, in einer Spaßgesellschaft, wo es immer nur nach vorne geht. Durch die sozialen Medien die Dinge im Fokus stehen, die Freude machen. Deswegen ist es einfach interessant, da deinen Blickwinkel zu sehen, dass du sagst, dass es einfach wichtig für den Menschen ist. Wie wichtig ist es denn für Menschen mit Behinderung? Gehen die anders damit um?
Ja, ich denke, da sind weniger Hemmungen. Also bei so Verabschiedungsfeiern am offenen Sarg, da haben wir noch nie problematische Situationen gehabt. Das war immer sehr wertvoll und auch kognitiv stark behinderte Menschen konnten da super gut mit umgehen. Ja, es geht darum, einen Raum zu schaffen bei diesen Situationen, wo der Verstorbene nochmal eine Wertschätzung haben kann, wo die Menschen sich verabschieden können. Da gehört dann auch der Fanschal von Borussia dabei, der dem Verstorbenen noch mit ins Grab, mit in den Sarg gegeben wird. Ja, da haben wir Rituale, die dann auch sehr hilfreich sind.
Du hast gerade das Buch aufgeschlagen, was du selber geschrieben hast. In deinem Buch steht, Sterben ist doof. Darüber zu reden ist nicht leicht. Es ist aber wichtig, darüber zu sprechen, weil wir alle einmal sterben müssen. Jeder hat seine Uhr am Laufen. Ja, das sind auf jeden Fall sehr...
Ja, Zitate von Menschen mit Behinderung in der Gesprächsgruppe entstanden.
Ach so, das sind Zitate von Menschen mit Behinderung.
Ja, alle hier in Anführungsstrichelchen, das sind Originalzitate, die ich dann eben da zusammengeschnitten habe zu diesem Text. Alles Belastende ist weg, dort ist man frei und glücklich. Ja, das ist die Beschreibung von den Menschen gewesen. Im Himmel sind alle gleich, das ist auch so ein besonderer Aspekt. Ein Satz, der mich besonders berührt hat, eine Teilnehmerin in einem Trauergespräch, die gerade sehr intensiv über ihre verstorbene Mutter berichtet hat, sagt dann so ganz tiefsinnig, aus dem Himmel schöne Grüße an uns alle. Trauer ist ein Menschenrecht, das ist so das Leitmotiv und das Ausdrücken von Gefühlen bedeutet Heilung. Das ist mir immer ein wertvolles Motto für die Arbeit gewesen und da Räume zu schaffen, Gefühle auszudrücken, wird einmal alles so wirklich klein mit Fotos erklärt, wie das ist, wenn jemand verstorben ist, wie das mit dem Sarg ist, wie das mit der Beisetzung ist. Da sind Impulse drin, eine kleine Abschiedsfeier zu machen. Ist ein Mutmachbuch, das den Menschen einen Raum geboten werden kann, wirklich mit ihrer Trauer sich auseinanderzusetzen und die auch zu leben.
An welche bewegenden Situationen kannst du dich selber erinnern?
Ein praktisches Beispiel ist ja in der Vorbereitung einer Beerdigung, wenn ich da einen Trauerbesuch hatte und die Menschen danach, wir haben eine Stunde zusammengesessen, über den Verstorbenen gesprochen und da konnte auch mal alles so beschrieben werden, was alles so eine Herausforderung des Lebens gemeinsam erlebt worden war. Wenn die Menschen dann nach dem Gespräch ganz frei und offen, ja fast froh waren, weil da mal also alles Raum haben konnte. Das sind für mich immer wieder motivierende Augenblicke meiner Arbeit. Ein weiterer Kraftquelle ist für mich Kontemplation, Meditation, also die christliche Form quasi von der Zen-Meditation, gegenstandslose Meditation. Dieser Weg hat mich mein ganzes Leben begleitet, ist mein Weg gewesen und hat mir schon auch geholfen, nicht zu werten, nicht zu urteilen, die Dinge immer wieder so stehen lassen zu können. Ja, das ist für mich schon über die vielen, vielen Jahre auch immer eine Kraftquelle gewesen und damit hat mein Weg auch vor über 40 Jahren auch begonnen.
Ich habe hier gerade eine Liste vorliegen, was du alles für Aufgaben als Seelsorger bei der Lebenshilfe aufgestellt hast oder übernommen hast. Unter anderem ist da zum Beispiel die Gestaltung mehrerer Fortbildungen für Angestellte zur Trauerbegleitung. Ihr habt Wallfahrten übernommen, aber ich habe auch gesehen, dass ihr verschiedene Kunstaktionen gemacht habt.
Kunstaktionen sind immer wieder sehr wertvolle Aktivitäten, da können wir Menschen ansprechen, die weniger religiös gebunden sind. Die erste Kunstaktion war, wo ist mein Platz in Gesellschaft, konnte da ausgedrückt werden. Ja, diese Kunstaktionen haben auch immer einen inklusiven Hintergrund. Die Menschen mit Behinderung sind immer eingeladen, sich da unterstützen zu lassen von Leuten von außerhalb oder von Assistenten, um das auszudrücken, was wichtig ist. Oft ist gesagt worden, gezeigt worden, worauf sie verzichten mussten, auf Gemeinschaft, auf Aktivitäten, auf Kino, auf Shopping, wie wir das alle da erlebt haben. Andere Kunstwerke haben aber auch das ausgedrückt, was dann gerade in der Zeit Kraft gegeben hat. Ich denke an ein Werk mit dem Titel Home Office. Ja, viele Menschen waren sehr froh, dass sie während der Schließungsphase der Werkstatt Heimarbeit in ihrer Wohneinrichtung im Keller oder so, wo dann eine Möglichkeit war, machen zu konnten, um wieder einen strukturierten Tagesablauf zu haben. Oder wie sie dann im Frühjahr nochmal ganz neu dieses Aufblühen der Natur entdecken durften und daraus Kraft gezogen haben. Und das Gleiche passiert auch bei Filmnachmittagen, die ich mit Kinofilmen schon sehr oft gemacht habe, auch hier im Haus, wo beide Personenkreise aus der Gemeinde und aus den Einrichtungen eingeladen sind, wir dann Kinofilme uns anschauen, die meistens auch mit einem Sinnthema und zu einem Sinnthema hinführen und danach dazu ins Gespräch kommen.
Hast du eine Übersicht, wie viele Menschen du aktuell begleitest?
Habe ich jetzt so nicht direkt eine klare Antwort, aber es sind Einzelbegleitungen, immer wieder in Trauerfällen oder Lebenskrisen. Führen so Einzelgespräche weniger weg von dem, mehr weg von dem konkreten Sterbefall, sondern zu so einer Reflexion der eigenen Biografie. Das ist wirklich ein Phänomen, dass da im Tieferen oft ganz andere Fragen und Themen hinterstecken, welche Rolle die Person in den Familien hatten, wie die Bezüge zu den Eltern und familiären Hintergründe waren, die dann doch sehr prägend sind, wie bei uns allen, aber wo dann oft gerade bei Menschen mit Behinderung noch Fragen, unbeantwortete Fragen im Raum stehen, und wenn man dann da mal dran auskommt, die ausdrücken darf.
Das heißt, das ist auch dein Job, diese Gefühle vielleicht ein bisschen auch herauszukitzeln, dass sich auch Menschen öffnen und ihren Gefühlen freien Lauf lassen.
Ja, das ist die Herausforderung in diesen Gesprächen. Ich benutze da gerne den Begriff einen Raum schaffen, die Gefühle, die Fragen, die Empfindungen ausdrücken zu können.
Ich glaube, das ist auch ein schönes Feedback für dich.
Ja, natürlich. Das ist für mich ein wichtiger Motivator für die Arbeit und gibt mir immer wieder auch Kraft und Motivation. Wo ich da aber auch achte, ist, ich kann das nicht alleine machen, das ist immer ein Miteinander. Da gehören auch die Assistenten oder so aus den Einrichtungen zu, die oft die Menschen noch mal viel persönlicher kennen. Das machen wir dann quasi als Team. Dadurch entstehen sehr intensive Begegnungen. Eine Grundhaltung immer für meine Arbeit: ich kann da nichts machen. Dinge können nur gelingen in Gemeinschaft.
Die Lebenshilfe Heinsberg hat eine Besinnungsstätte am Lago Laprello gestaltet. Vielleicht kannst du etwas darüber erzählen.
Ja, der Nomutort am Lago ist ein ganz aktuelles Projekt. Zusammen mit den Bewohnern der Wohnstätte Kirchhofen entstanden aus der angespannten Situation während der Corona-Zeit, wo Seelsorge im Haus nicht möglich war, haben wir mit verschiedenen Symbolen beschäftigt: nur Mut, die Sonne, die Gemeinschaft, das Smiley, den Blick weiten, Zuversicht, all die Dinge, wo wir dann wieder hinschauen sollen, um wieder Mut für den Alltag zu bekommen, wenn wir herausgefordert sind. Ja, der ist da jetzt entstanden am Lago.
Also wie genau kann ich mir die Besinnungsstätte dann vorstellen? Also ihr habt jetzt da etwas aufgestellt?
Das ist eine Stele, die aus offenen Elementen besteht, die farblich gestaltet worden sind durch die Bewohner, die sich bewegen lassen, die gestaltet werden können als Hohlräume. Da liegt der Russenschal drin, da sind Steine mit den Namen von Verstorbenen niedergelegt worden, verschiedenste Symbole, ich sehe da gerade, da ist so ein Haus zusammengebaut worden, da ist ein Bus zusammengebaut worden und da reingesetzt worden. Ja, und der Ort verändert sich auch immer wieder, indem Menschen da was hinbringen. Manchmal werden auch Dinge weggenommen. Da war ein Kuscheltier drin. Ja, und so planen wir dann jetzt auch Dezember zur Adventszeit dort eine Lichterfeier zu machen, öffentlich. Da in den Medien kommt dazu die Einladung. Ja, da bin ich sehr dankbar für, dass mir da die Türen offen sind. Besonders jetzt nach den Corona-Jahren. Ja, leider aufgrund der Vorschriften durfte ich da zu Weihnachten nicht in die Einrichtung. Habe ich draußen vor der Tür Gottesdienst gefeiert. Aber da konnte trotzdem eine Begegnung mit den Menschen stattfinden.
Was wusstest du zu schätzen an der Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Heinsberg?
Offenheit der Menschen und vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit Kollegen, die in der direkten Assistenz zu den Menschen sind, denen es wichtig war, Menschen mit Behinderung ein Angebot zu machen, sich mit religiösen Fragen, mit Lebensfragen auseinandersetzen zu können, in ihrer Art und Weise. Das ist immer dieses Spannungsfeld exklusiv, inklusiv. Natürlich ist die Grundhaltung inklusiv, Inklusion, Raum zu schaffen, auch in Gesellschaft. Aber manche Menschen mit Behinderungen brauchen auch ein exklusives Angebot, wo sie überhaupt erst in die Lage kommen, sich auf ein Thema einzulassen und damit auseinanderzusetzen.
Und das hast du jetzt jahrelang gemacht und möchtest das auch noch die nächste Zeit machen oder wie sieht es bei dir aus?
Ja, möchte ich schon noch die nächste Zeit machen, wobei aber natürlich altersbedingt auch die Rente dann irgendwann mal ansteht.
Schon gehört? Der Podcast der Lebenshilfe Heinsberg mit Daniel Kuhs.